Grenzenlos hören. Die Radiowelt auf Bayern 2.
Heute früh mit Uwe Pagels Ihnen einen guten Morgen. Überlegen Sie mal, was wären wir, was wäre unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Kommunikation heutzutage ohne Internet? Also kein Einkauf im World Wide Web, keine Kommunikation über Bildschirme, keine Teams schalten, alles nicht da. Eigentlich für die heutige Zeit undenkbar. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da gab es www. noch nicht. Vor genau 30 Jahren ging die erste Webseite online.
Bayern 2, kurz erklärt.
Es ist eine Sensation, als am 6. August 1991 die weltweit erste Webseite online geht. Ihr Entwickler ist der britische Physiker Tim Berners-Lee, der damals am Kernforschungszentrum CERN eigentlich Software für die Hochenergiephysik entwickeln soll. Doch ihn interessiert vielmehr, wie sich der Informationsaustausch zwischen Forschern in aller Welt vereinfachen lässt. Und so entwickelt er 1989 das sogenannte Hypertext-Transferprotokoll, das bis heute als HTTP bekannt ist. Kurz darauf erstellt Berners-Lee den ersten Webbrowser unter dem Namen World Wide Web und veröffentlicht zum krönenden Abschluss mit der weltweit ersten Internetseite die technischen Grundlagen, wie der Informationsaustausch im Netz einfacher funktioniert. Einer, der sich mit diesen Grundlagen seit Jahrzehnten beschäftigt, ist der Heidenheimer Informatikprofessor Rolf Asfalk.
Schönen guten Morgen, Herr Asfalk.
Ja, guten Morgen.
Können Sie uns zunächst mal kurz erklären, www und HTTP, wo ist da der Unterschied?
Also www steht für World Wide Web, das ist sozusagen der Dienst oder der Service. Und HTTP steht für Hypertext Transfer Protocol, das ist die Art und Weise, wie im Internet die Übertragung stattfindet.
Mhm. Wie sahen denn die ersten Webseiten eigentlich aus? Ich kann mich wirklich kaum noch entsinnen, waren die noch schwarz-weiß?
Nein, sie waren ziemlich simpel, obgleich natürlich das World Wide Web die Neuerung hatte gegenüber Vorgängerprojekten, dass man Texte und Bilder gemeinsam auf einer einzigen Seite kombinieren konnte. Es war aber so, dass man da keine Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Man konnte vielleicht sowas wie Fettdruck oder Kursivdruck machen. Aber schon die Schriftart war eigentlich die Sache des Browsers und man hatte da so einen drögen, grauen Hintergrund, der ja nicht einzustellen war.
Mhm. Wer hat denn die ersten Seiten damals genutzt?
Ja, eigentlich nur Forschende. Ganz konkret war es ja so, dass am CERN die ursprüngliche Idee die war, die elektronische oder die eigentlich gedruckte Version einer Hauszeitung in eine elektronische Version zu überführen. Und es richtete sich eigentlich dann an Physiker, mit denen das CERN in Kooperation stand. Also das Worldwide, von dem World Wide Web ist sozusagen die Physikergemeinde gemeint gewesen.
Mhm. Und wie gelang dann, Herr Asfalk, der Sprung also aus diesem kleinen wissenschaftlichen Zirkel ins WWW für uns alle?
Das war so ein schleichender Prozess. Also zunächst haben die Hochschulen Einwahlmöglichkeiten für Telefonmodems geschaffen. Das war so Ende der 90er Jahre. Solche Möglichkeiten haben sich dann bestimmte IT-Unternehmen von den Hochschulen abgeguckt und haben das auch gemacht. Und so sind dann so Firmen entstanden wie CompuServe und AOL in den USA. In Deutschland hat das dann in den 90er Jahren auch dann die Telekom erkannt. Damals gab es ja den Bildschirmtext, der ja nie richtig ans Laufen kam. Aber das war eine gute Infrastruktur. Also schon sozusagen ein riesiges Rechenzentrum mit Teilrechenzentren. Das Hauptrechenzentrum war damals in Ulm und dann gab es da also schon eine Infrastruktur und man hat dann einfach diese Infrastruktur für Internet umgewidmet. Und zusammen mit der ISDN-Technik war es dann schlagartig so, dass also eine flächendeckende Verbreitung von Internetzugängen zur Verfügung stand. Es war alles noch ein bisschen langsamer, aber jeder, der wollte, konnte dann ins Internet.
Mhm. Heute ist das Internet ja nun wirklich sehr stark kommerziell. Wann fing das denn so an mit der Kommerzialisierung? Also war das Amazon oder waren das andere Firmen, die anfingen, darüber zu verkaufen?
Ja, so ging das los, in der Tat. Und das wirkte aber damals in der Vielzahl von eher wissenschaftlichen Inhalten eher wie so eine Art Randerscheinung. Und wir Deutschen sind ja ein bisschen so zurückhaltend. Also ich habe noch so Zitate von Kollegen im Kopf, die dann gesagt haben, ich gebe doch meine Kreditkartennummer nicht ins Internet. Das macht man doch nicht. Es ist doch anonym. Ja? Kreditkarten
gibt es. Das gibt es ja heute noch zum Teil. Ne?
Ja, natürlich. Aber man war damals dann daran gewöhnt, sowas wie Zahlungsmittel nur im persönlichen Umfeld, also von Person zu Person zu verwenden. Und das war erst mal eine Hemmschwelle. Und wann fing die Kommerzialisierung dann an? Also ich war damals wissenschaftlicher Assistent an der Universität Konstanz und im Jahr 98 ist dann unser Institutsleiter zu der ersten deutschen Internetkonferenz nach Leipzig gereist. Und als er zurückkam, erzählte er dann, dass er auf Messeständen barbusige Models gesehen hätte. Und für uns war dann dadurch auch klar, dass jetzt eigentlich so eine Art Kipppunkt ist, wo das Internet eigentlich, naja, von wissenschaftlichen mehr zu kommerziellen Inhalten hintendiert, was ja bis heute gilt.
Herr Asfalk, jetzt reden wir mal noch ein bisschen über die Wirkung des Internets. Es gab die These, es trage, weil eben jeder dran kann, zur Demokratisierung bei. Würden Sie das unterschreiben?
Ja und nein. Also es war tatsächlich so, dass von Anfang an Parteien das genutzt haben, ausgehend von den USA, erstmal um Stimmungen zu messen oder vielleicht auch Parteimitglieder an Diskussionen zu beteiligen, im größeren Rahmen, als das sozusagen bei persönlichen Treffen möglich ist. Es zeigt sich aber in der heutigen Zeit doch besorgniserregenderweise, dass vor allem Extremisten oder Terroristen das Medium nutzen, also der IS oder die Taliban. Ohne das Internet hätten sie sich nicht so etablieren können.
Und die negativen Seiten, die wir heute so sehen, die Sie gerade ansprechen, also Hackerangriffe, Cyberkriege, wie gefährlich ist das?
Natürlich ist das sehr gefährlich und hierzu gibt es viele Beispiele. Aber das Ganze ist eher so eine Art Wettrüsten. Also man kann das vielleicht so sagen, jeder Angriff wird analysiert und es werden dann Gegenmaßnahmen ergriffen. Insofern glaube ich, dass Angriffe nur in zeitlich und räumlich umgrenzten Umfang erfolgreich sein werden. Die eigentliche Gefahr ist aber, dass es vielleicht bei der Technologie, die im Hintergrund verbaut wird, zu Monopoleffekten kommt. Also dass es nur einen einzigen Hersteller nur noch gibt, der vielleicht irgendwelche Glasfaserknoten baut. Und wenn ich als Angreifer jetzt genau diesen Hersteller kompromittiere, dann habe ich die Chance, das komplette Internet auf einen Schlag lahmzulegen. Diese Gefahr ist da, aber es gibt noch eine weitere Gefahr, die komplett unterschätzt wird, meiner Ansicht nach. Das ist die Gefahr, dass das Stromnetz komplett mal versagt. Es gab zum Beispiel im Jahre 1859 die stärksten jemals beobachteten Sonneneruptionen. Das sogenannte Carrington-Ereignis, benannt nach dem Astronomen, der das damals dokumentiert hat und veröffentlicht hat. Da sind Polarlichter in Rom und Hawaii beobachtet worden und Telegrafen haben sich dann ohne Stromquelle sozusagen von sich aus in Bewegung gesetzt und in Einzelfällen brannten sogar Magnetspulen durch. Und würde so etwas heute passieren, gingen bei uns länger die Lichter aus und das Internet wäre auch längere Zeit komplett weg. Also die eigentliche Gefahr ist also sozusagen ein Naturereignis, dass das Internet komplett lahmlegt und uns eigentlich unserer wertvollsten Infrastruktur, die wir momentan haben, beraubt. Ja, das ist ungefähr so wie beim Hochwasser an der Ahr. Es gibt kurz vorher tatsächlich Warnungen, aber glauben tun es nur wenige und auf einen Komplettausfall des Stromnetzes und des Internets sind wir eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Und wahrscheinlich ist genau eben dies die größte Gefahr, die unsere Volkswirtschaft hat.
Ein bisschen unheimlich ist und bleibt es, das World Wide Web, das Internet und die Webseiten. Vor 30 Jahren ging die erste Website online und das war der Informatikprofessor Rolf Asfalk. Er hat uns aufgeklärt über das Internet. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.